Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Quick-Win-Episode des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Dietgen, und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin.
Moin, herzlich willkommen zur Quick-Win-Folge.
Eine Quick-Win-Folge? Ja, mal ein anderes Intro hier. Ich musste mich richtig konzentrieren, dass ich mich danach nicht verquatsch, weil das sonst so im Kopf drin ist. Aber wir hatten ja in der letzten Folge schöne, ich glaube, 5 Quick-Wins, die wir im SEO umsetzen, um Seiten zu pushen mit möglichst wenig Aufwand. Also möglichst wenig Aufwand, möglichst viel Ertrag. Und da wir noch viele weitere Quick-Wins haben, machen wir eine zweite Folge und haben nochmal 4 weitere mitgebracht. Ich würde auch direkt einfach einsteigen mit dem Quick-Win zu schauen über am besten natürlich die Search Console, wo wir direkte Daten kriegen, aber wir können auch in dem Fall mal über andere Tools gehen. Welche unserer URLs für die relevantesten Keywords, wir nennen es jetzt mal fürs Hauptkeyword, aber wir wissen natürlich alle, dass wir für viele Keywords ranken wollen, irgendwo rankt zwischen, sagen wir mal, Position 7 oder 8 und allem weiteren hinten so Richtung 20. Also grob gesagt Seite 2. Diese Seiten sind nämlich für uns eine low-hanging fruit, weil Google uns im Prinzip zeigt, an sich hast du schon ganz guten Inhalt, wir vertrauen dir schon so ein bisschen. Ich meine, wenn man auf Position 13 rankt, schlägt man ja meistens trotzdem noch Zehntausende an Seiten, das dürfen wir nicht vergessen. Aber irgendwie wissen wir noch nicht so genau, ob wir dich weiter vorne positionieren sollten. Und da haben wir meistens die Chance, ohne großen Aufwand weiter nach vorne zu kommen. Und im Prinzip ist es so ein Meta-Quick-Win, weil wir damit rauskriegen, auf welchen der Seiten sollten wir diese ganzen Quick-Wins eigentlich umsetzen, über die wir hier und in der letzten Folge geredet haben. Weil auf diesen Seiten ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass wir mit diesen Quick-Wins, wie wir es letztes Mal genannt haben, Title-Tag und CTR-Optimierung, weiteren Abschnitten einfügen, für die wir schon ranken und so weiter, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass das einen hohen Effekt haben kann, dass wir bessere Rankings bekommen. Und an sich ist es recht einfach, das durchzuführen. Guck in der Search Console oder in einem beliebigen SEO-Tool auf URL-Ebene beziehungsweise auf, wir sagen jetzt mal, Haupt-Keyword-Ebene, wo rankst du eben so Richtung 7 bis Position 20 und schau dann, was du von diesen Quick-Wins zum Beispiel, die wir hier nennen, mit einbauen kannst. Ich würde nicht alle auf einmal machen, ich würde es schrittweise machen und dann schauen, was es für Effekte hat.
Definitiv, also um nochmal das klarzustellen, ich persönlich würde es so machen, wie du gesagt hast, erst auf URL-Ebene gucken, welche Seiten performen denn jetzt noch nicht ganz so stark und dann tatsächlich auf Keyword-Ebene schauen, okay, ne, mit dem Hintergrund, was ist mein Hauptkeyword, für was soll ich auf jeden Fall definitiv ranken, was ist das wichtigste Keyword für mich, wo das am meisten Traffic-Potenzial bietet für die Seite und da eben schaue ich, okay, ist es auf Platz, keine Ahnung, 10 aufwärts. Ne? Das ist so mein Workflow, weil wenn du nur zum Beispiel die Keyword-Ebene betrachtest und dann nur URLs nimmst, die halt irgendwie auf 12, 13 sind, durchschnittliche Positionen, kann es sein, dass dein Hauptkeyword schon relativ gut ist, so Top 3, Top 5, aber halt sehr, sehr viel Longtail noch nicht so wirklich gut rankt oder sehr, sehr viel irrelevante Keywords nicht gut ranken. Deswegen muss man immer noch den Weg gehen auf die Keyword-Ebene und da eben, wie du gesagt hast, das Hauptkeyword betrachten und da eben schauen, okay, rankt das nicht gut.
Genau, nicht die durchschnittliche Position in der Search Console angucken. Das hilft uns bei fast keiner Analyse irgendwie weiter, weil es sehr verwässert ist, die Metrik. Und eine Kleinigkeit würde ich noch verändern, wahrscheinlich stimmst du mir dem zu, wir wollen ja nicht unbedingt den meisten Traffic gewinnen, sondern wir wollen den besten Traffic gewinnen, um unsere Conversions im Prinzip zu erreichen. Also es geht ja nicht darum, dass wir sinnlos möglichst viel Traffic haben, sondern wir wollen natürlich darauf achten, dass das Hauptkeyword auch Sinn macht in Bezug auf, was auch immer wir dann anbieten als Follow-up, ob das jetzt ein Freebie ist oder eine direkte Dienstleistung, Funnel, whatever. Das ist einfach noch ganz wichtig, weil wir hier nicht analysieren können, wenn wir reden jetzt von dem Hauptkeyword, wenn wir das Falsche betrachten, das falsche Hauptkeyword, was uns gar nichts bringt, weil es auf so einer hohen Ebene ist, dass der Search Intent nicht klar ist, dass die Konkurrenz zu krass ist, dann bringt uns das natürlich auch nichts, da zu optimieren. Deswegen optimiert. Ich tue mich schwer, du dich wahrscheinlich auch immer von Hauptkeyword zu reden, weil ja, wir optimieren ja nicht nur auf ein Keyword, ne?
Ja. Aber es hilft halt letztendlich, sich klar zu machen, für was soll die Seite klar prinzipiell stehen, ne? Und dann nimmt man schon immer so ein Hauptkeyword. Ich hatte auch Kunden, da wir wirklich gesagt haben, okay, guck mal, das Keyword hat einfach das höchste Suchvolumen, das wird den besten Traffic bringen, weil es eben genau das ist, was die Zielgruppe sucht. Und das ist, muss nicht immer, aber es ist oft das Keyword mit dem höchsten Suchvolumen, weil es einem einfach auch das meiste Traffic-Potenzial bietet. Ich hatte aber auch schon Fälle, wo wir gesagt haben, ja, das Keyword hat zwar das meiste Suchvolumen, aber es ist nicht hundertprozentig das, was wir entweder anbieten, wenn es jetzt um eine Kategorie geht, oder eben, es ist eigentlich nicht das, was ich jetzt diskutieren will in meinem Ratgeber. Deswegen nehme ich das jetzt mal nicht und dann nehme ich da auch in Kauf, dass ich eventuell für dieses Keyword etwas schlechter rank, obwohl es das meiste Suchvolumen hat, sondern es geht jetzt vielleicht um das andere Keyword, das, sagen wir mal, die Hälfte an Suchvolumen hat, aber eben deutlich relevanter ist, weil ich genau dafür ranken möchte. Ne? Und das ist dann halt die Problematik, wie du gerade beschrieben hast.
Ganz genau. Dann wirf du doch mal deinen ersten Quick Win mit rein für die heutige Folge.
Ja, also ich würde, also wie gesagt, ne, wieder mal in dieser Folge der Disclaimer, das ist jetzt nicht nach Relevanz oder nach Bedeutung für mich geordnet, aber die Einleitung überarbeiten, beziehungsweise ich habe mir hier noch in Klammer dazu geschrieben, das sogenannte umgekehrte Informationspyramide.
Boah, krasse Wörter hast du mitgebracht, Yannick. Muss ich studieren, um das zu verstehen.
Ja, also es kommt aus dem Journalismus und da es geht halt darum, dass es geht darum, das Wichtigste direkt an den Anfang zu bringen und eben genau das zu liefern, was derjenige, diejenige gesucht hatte. Und ne, man kann auch sagen, einfach die Lösung direkt am Anfang nennen. Es geht darum, beispielsweise, ich will irgendwie wissen, also ich habe ein konkretes Praxisbeispiel, ich muss ein bisschen kryptischer bleiben, weil ich nicht genau weiß, ob der Kunde das so geil findet, wenn ich das Thema jetzt hier nenne, aber es ging um ein Thema, wo es um Kosten ging. Ne? Es ist ein Ratgeber, wo es um Kosten ging, was kostet XY oder welche Kosten kommen auf mich zu, und da haben wir damals direkt eine Tabelle oder eigentlich war es eine Box mit Bullet Points gebracht, welche Kosten denn XY beinhalten oder was da hinzukommt, auf mich zukommt. Und dann haben wir, ich habe das so genannt, für die Ungeduldigen eine Übersicht der Kosten zu XY. Und habe jetzt so ein bisschen bewusst frech getextet, ne? Für die Ungeduldigen, es kommt aber anscheinend gut an. Und da sind dann fünf oder sechs Bullet Points, die wir da genannt haben, welche Kosten denn da auf einen zukommen zum Thema XY. Und dann haben wir da alles aufgelistet. Und dann haben wir aber noch geschrieben, die genauen Kosten hängen von unterschiedlichen Faktoren ab, Bundesland, Region, Bekanntheit von XY und so weiter und so fort. Ne? Das gibt ja nochmal Besonderheiten, je nachdem, wo man danach sucht. So viel kann ich schon mal sagen. Und letztendlich wurde dann im weiteren Ratgeber das Ganze nochmal natürlich aufgedröselt, nochmal explizit darauf eingegangen, was ist da relevant zu dem einzelnen Kostenpunkt, wurden da nochmal 2, 3 Zusatzinfos mit auf den Weg gegeben. Aber wir haben gesagt, und ich habe damals gesagt, ich möchte eigentlich, dass am Anfang alles Wichtige in der Übersicht steht, damit der Nutzer, der auf die Seite kommt, direkt auf den ersten Blick hat, okay, mit welchen Kosten muss ich damit rechnen? Und das muss man sagen, das hat das Hauptkeyword letztendlich, Kosten XY, oder das Thema und dann Kosten, hat ein Suchvolumen, ich glaube, von 35.000, 45.000 gehabt, jeden Monat ungefähr. Also es ist ein sehr, sehr gutes Keyword eigentlich. Und wir haben es geschafft, mit dem Content neu erstellt. Ich glaube, es hat 7, 8 Monate gedauert und dann sind wir auf Platz 1 gesprungen und halten uns seitdem. Und ich habe jetzt gesehen, tatsächlich, dass Wettbewerber, die das davor nicht hatten, weil ich hier mir genau angeguckt habe, haben mittlerweile auch so eine Box, kann man sagen, so Too Long Didn't Read, ne, TDLR-Box, und haben wirklich genau das so aufgebaut, wie wir das auch aufgebaut hatten. Teilweise sogar ein fast gleiches Wording genommen. Aber ich sehe es als Kompliment, ne, weil die ja gesehen total haben, okay, cool, das funktioniert, die haben das so gemacht, jetzt machen wir das nach.
So ist ja auch SEO.
Ja, ich bin ich würde es ja theoretisch dann auch so machen, wenn ich für die SEO machen würde, würde ich auch sagen, hey, guck mal, die anderen haben das, also ich finde das super sinnvoll, lasst uns das auch machen. Aber es hat einfach dafür gesorgt, dass der Beitrag nochmal übersichtlicher ist und dass ich direkt dem Kunde oder dem Leser das biete, was er gesucht hat, nämlich eine Auflistung der Kosten. Und das direkt am Anfang.
Genau, und das ist der eine Teil dieses Quick Wins. Yannick hat es am Anfang ja kurz gesagt, eine Einleitung optimieren, aber eben auch eine Lösung gleich präsentieren. Und du hast jetzt sehr viel über das Präsentieren einer Lösung gesprochen und das ist ja auch eine super Sache. Gleichzeitig können wir aber auch wirklich die Einleitung verbessern. Und das ist auch ein Quick Win. Wir haben da in Folge 85, wenn du da mal nachhören möchtest, schon drüber gesprochen, dass man sehr, sehr viel machen kann, sowohl für den Nutzer, also für den lesenden Menschen, als auch für Suchmaschinen, wenn man die Einleitung nochmal überarbeitet und sich da so ein kleines, ja, Konstrukt baut, nachdem man immer vorgeht, ohne das jetzt komplett auszuführen, da in die Einleitung mit reinzuschreiben, warum bist du jetzt ein Experte, warum sollte man dir oder den Experten, die in diesem Artikel erwähnt werden, glauben bei diesem Thema, also statt reinzuschreiben, ganz grob, hier findest du die 15 besten Plugins für WordPress, könntest du reinschreiben, hier findest du die 15 besten Plugins für WordPress, die ich dir aus meinen letzten 15 Jahren Erfahrungen empfehlen kann oder die ich dir aus der Arbeit mit 500 Kunden empfehlen kann, bla bla bla. Schon zeigt man für Suchmaschinen und auch für den Leser Expertise und Autorität. Ist jetzt eine Kleinigkeit, wie gesagt, wenn du dazu mehr Tipps haben möchtest, Folge 85 gerne nochmal reinhören. Und wenn du da optimierst, ist das auch eine Kleinigkeit. Also es ist definitiv ein Quick-Win, weil dir das verhelfen kann, dass die Leute länger auf deinem Beitrag verbleiben, dass Google ein bisschen mehr versteht, warum du Ahnung hast bei diesem Thema. Google ist zwar sehr smart und kennt uns aus unseren Über-mich-Seiten und so weiter und so fort. Aber wenn wir einfach mal mit reinschreiben, was wir können, ist das definitiv auch von Nutzen. Nicht zu pompös vielleicht mit reinschreiben, aber kann man ja subtil mit einfließen lassen. Deswegen sind es eigentlich fast zwei Quick-Wins in einem, was Janik gerade genannt hat. Ne? Wir haben einmal das direkte Präsentieren einer Lösung oder einer, sagen wir mal, schnellen Lösungsbox, so eine TLDR-Box für die Leute, die nicht so viel lesen wollen. Und der zweite Punkt ist eben auch wirklich die Einleitung, den Einleitungstext zu optimieren und bitte, bitte, bitte nicht zu lang zu machen. Da können wir uns mit wenig Zeitaufwand einen guten Vorteil erarbeiten.
Kurze Idee noch so. Habe ich auch bei anderen SEOs schon mal gelesen. Es ist auch vielleicht ein Test, einfach mal die Einleitung komplett wegzulassen und einfach direkt ins Thema einzusteigen. Ne, nicht so, ja, du hast gesucht, wir haben uns da Gedanken gemacht und hier in dem Ratgeber zeigen wir dir, wie du das und das machen kannst, sondern direkt einsteigen. Direkt.
Ja. Einfach ausprobieren, auch was besser funktioniert. Entsprechend, wie üblich, wir sagen ja, SEO sollte auch mehr datengetrieben sein, als viele es machen. Da dann, wie man es im Bio-Unterricht früher gelernt hat, eine Hypothese aufstellen, gucken, mit welchen Daten kann man diese Hypothese überprüfen und die dann umsetzen. Zum Beispiel, ich was lachst du?
Was hattet ihr in Bio, ey?
Ja, wir haben in Bio Versuchsaufbau. Hypothesen? Nee, Versuchsaufbau und sowas haben wir da gelernt. Wenn wir überprüfen wollen, wie was funktioniert und sowas, das war echt gut.
Ach so, das hat mir in Chemie gemacht, wo ich richtig schlecht war.
Ja, ich war in Bio richtig schlecht. Naja, auf jeden Fall stellt zum Beispiel die Theorie auf, wenn wir die Einleitung kürzen und direkt mit dem Thema starten, statt unsere Expertise zu zeigen, vielleicht mal so rum angehen, dann erwarten wir, dass die Scrollweite von 30% auf 50% sich erhöht. Keine Ahnung, je nachdem, wie man das trackt. Wäre auf jeden Fall eine Hypothese, kann man dann nämlich auch mit Daten prüfen. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Oder wollen wir darüber noch weitersprechen? Hast du da noch was zu?
Wir können gern zum nächsten gehen.
Dann springe ich mal zum nächsten Punkt, nämlich es geht mal wieder ums Thema Content Hubs. Wir reden ja sehr, sehr häufig über Content Hubs. Und ein Quick Win ist nicht ganz so quick und nicht ganz so klein wie jetzt die anderen, die wir genannt haben, aber gehört definitiv auch noch eher zu den Quick Wins dazu. Wenn wir merken, dass ein Hub unserer Content Hubs vielleicht nicht so gut performt, wie er sollte, oder die Konkurrenz ist stärker, als wir dachten und es funktioniert nicht so ganz, dann können wir als Quick Win einfach diesem Content Hub mal noch einen weiteren Inhalt hinzufügen. Das mag jetzt wie ein Riesending klingen, aber es heißt ja nicht, dass wir immer 2000 Wörterratgeber mit einbauen wollen und müssen, sondern es kann ja auch wirklich einfach heißen, dass wir, wie wir in der letzten Folge schon angesprochen haben, herausfinden, laut Search Console ranken wir auf Position 17, 18 für ein gewisses Thema. Und es macht wenig Sinn, dieses Thema komplett abzuarbeiten in dem Content-Hub, in der Hub-Seite selber, sondern wir machen da eine Unterseite zu. Da kann es ja auch wirklich reichen und vielen SEOs wird es vielleicht negativ aufstoßen, aber das macht mir überhaupt nichts. Es kann reichen, wenn wir da 300 Wörter als Antwort reinschreiben. Ne? Es geistert ja immer noch dieser Mythos rum, unter 300 Wörtern rankt nichts. Google ist es völlig egal, wie viel Inhalt du hast, solange du der beste, relevanteste, autoritärste Inhalt bist für dieses Thema. Und wenn dann die Lösung wirklich in 300 Wörtern erklärt ist, gut aufgelistet, vielleicht mit noch einem Medium mit drin, was weiß ich, dann kann das schon reichen, um deinem Content-Hub wieder was Wertvolles hinzuzufügen und somit zu zeigen, in diesem Bereich bin ich einfach eine Autorität, weil ich es komplett abdecke alles. Und deshalb sehe ich das auch als Quick-Win, weil wir nicht immer einen dicken Ratgeber mit ergänzen müssen, sondern es kann auch reichen, einen, zwei, fünf solcher kleinen, wir nennen sie mal Satellitenseiten mit einzubauen, um verschiedene Unterthemen mit abzudecken und Google zu zeigen, hey, wir betrachten das voll umfangreich und sind nicht nur auf der, sag ich mal, höheren Ebene hier gut aufgestellt, sondern wir kennen uns auch im Detail aus.
Ich würde sogar bei dem Punkt noch einen Schritt weitergehen und sagen, hey, nicht nur für ein aktuelles Content-Cluster oder Topic-Cluster weiterspinnen, sondern mach dir mal Gedanken, welche weiteren Content-Cluster, ne, kannst du identifizieren, die so ein bisschen so an das Thema anschließen, aber nochmal ein eigenständiges Thema sind und da direkt nicht nur ein Keyword und ein Thema recherchieren, darüber einen Ratgeber schreiben, sondern direkt mach dir Gedanken, ist das jetzt ein Thema, wo ich direkt 5, 6 Beiträge direkt weiterschreiben kann, aber die wirklich schnell geschrieben sind, so eben wie du sagst, ne, mit 300, 400 Wörtern vielleicht. Und dann kannst du direkt vielleicht ein Content-Cluster online nehmen, wo du direkt 5, 6 Seiten, bam, direkt sozusagen auf einen Schlag online nehmen kannst. Und das habe ich bei einem Kunden gemacht erst vor kurzem. Da hab ich recherchiert und habe gesagt, komm, ich nehme mir jetzt mal die 2, 3 Wochen Zeit und recherchiere da mal ein richtig dickes oder einen richtig guten Topic-Cluster-Bereich. Und dann sind wir in die Content-Erstellung gegangen, haben 2 Wochen gewartet und hatten dann direkt 6 Beiträge und haben die einfach online genommen. Und jetzt mal gucken, ich bin gespannt, das ist jetzt ganz frisch letzte Woche gewesen. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt die nächsten Wochen so anläuft oder weitergeht mit den Content-Pieces. Ich werde berichten, aber das ist sowas, was ich mal empfehlen kann, mal zu testen oder zu machen. Einfach dir ein Thema rannehmen und direkt 5, 6 Beiträge dazu schreiben und eventuell nur mit einem, in Anführungsstrichen, dünnen Content rauszugehen, also so ein bisschen Richtung iteratives SEO und da eben gleich direkt was rauszuballern.
Kommen wir zu Quick Win 4 von 4. Außer uns fällt noch spontan was ein. Quick Win 4. Ich will ihn nicht vorwegnehmen, weil es ist deiner. Den hattest du tatsächlich auf deiner Liste. Ich hatte ihn nicht auf meiner Liste, weil ich ihn vergessen habe, auf meine Liste zu schreiben. Also nehme ich ihn dir mal nicht weg. Hau du ihn mal raus.
Du sprichst von der Expertise, oder?
Korrekt.
Genau. Ich hatte nämlich noch einen letzten hatte ich auch noch. Den kann ich auch noch nennen. Aber ja, nehmen wir mal die Expertise und die Praxisbeispiele. Den hatte ich ja schon so angeteasert in der letzten Folge mit diesem Clickbait. Und zwar geht's darum, das ist ein Punkt, den ich würde jetzt sagen, jetzt nicht erst seit kurzem, aber auch noch nicht jetzt, vor 3 Jahren habe ich das so noch nicht gemacht in der Form. Ich würde mal sagen, seit einem Jahr ungefähr bin ich sehr, sehr dahinter, was das Ganze angeht, nämlich die Expertise und Praxisbeispiele in den Content einzubauen. In der Expertise geht es einerseits darum, wirklich meine konkrete Erfahrung in den Content einzubinden und die wirklich ganz, ganz plakativ in Anführungsstrichen aufzuzeigen. Also es geht darum zu sagen, guck mal, ich habe das Thema in der Praxis schon so gemacht, das sind meine Erfahrungen, ich habe dieses und jenes umgesetzt und das ist dabei rausgekommen. Das sind so Sachen, die ich immer wieder einbaue. Dafür braucht es beispielsweise in meiner Zusammenarbeit, brauche ich meine Kunden dazu. Ich frage nach, hey, was könnt ihr mir konkret zu diesem Thema erzählen, wie ihr das in der Praxis gelöst habt oder wie ihr das lösen würdet. So, und dann haben wir die konkrete Erfahrung im Content mit drin. Dazu zählen für mich dann auch wirklich mal Beispiele aus der Praxis zu geben. Ne? Ich habe ein Problem X, meine Lösung Y habe ich so in der Praxis umgesetzt und das würde ich so machen und das Ganze dann wirklich ganz, ganz praxisnah veranschaulichen. Shoutout an unseren Podcast, ne? Wir versuchen das ja auch wirklich. Nicht nur hier so ein bisschen den Marketingkanal zu nutzen und ein bisschen zu zeigen, ja, wir haben, guck mal, was wir alles wissen, sondern wirklich zu sagen, hey, so würde ich das umsetzen, ich als SEO-Experte Yannick würde das so umsetzen oder du, Jonas, würdest das genauso bei dir, bei deinen Projekten, bei deinen Websites umsetzen. Das ist ja, was für mich auch dann die Expertise auszeichnet, nicht eben zu sagen, ja, ich weiß das und hier das, theoretisch kann man das so machen, theoretisch müsste man dies machen, sondern wirklich direkt mit Praxisbeispielen untermauern. Ich habe jetzt hier noch einen Punkt aufgeschrieben mit optional, nämlich externe Experten noch einbinden und Zitate beispielsweise einbauen. Ich habe das immer wieder, dass Leute sagen oder auch meine Kunden sagen, ja, haben jetzt irgendwie gerade jetzt niemand, ne, aber wir kennen da jemand, der, mit dem arbeiten wir beispielsweise zusammen, und der könnte uns dazu was erzählen. So, und dann sage ich, ja, cool, wir schreiben den an, wir fragen an und der soll uns ein Zitat irgendwie geben, das wir verwenden können. Ich hatte das bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, bei Memely hatten wir das vor 2 Jahren oder so gemacht, mit den Ärztinnen, Tierärztinnen, die wir hatten, haben wir wirklich uns Zitate geben lassen von einer Tierärztin, was die dazu sagt, und konnten dann beispielsweise im Content ein Zitat bringen. Und das finde ich mega gut, weil es halt wirklich zeigt, dass man sich damit beschäftigt hat, was wirklich weiterhilft und wirklich versucht hat, einen Experten an Land zu ziehen. Und wenn du das zu einem bestimmten Thema, die Expertise nicht 100% hast, dann mach dich mal auf die Suche, ob du vielleicht in deinem Netzwerk einen Experten dazu hast, oder du recherchierst halt ein bisschen und schreibst einfach irgendeinen Experten an dazu, ob er dir vielleicht dazu was sagen könnte in der Form eines Zitats, und du würdest dir auch einen Backlink geben, ne? Dann kann man das wieder vielleicht mit einem Backlink verargumentieren oder so, oder anders irgendwie, ne, einfach ein bisschen eine Geschäftsbeziehung in Anführungsstrichen aufbauen und eben wichtige Kontakte knüpfen, die dir eventuell dann auch bei dem Content weiterhelfen können. Und das funktioniert super. Okay.
Ja, man muss die Expertise nicht immer selber haben, ne? Das ist der Punkt. Ich meine, klar, wenn wir das für uns selber machen in unserem eigenen Business, so als Solopreneure, dann haben wir die Expertise meistens, aber wenn wir gerade in einem Unternehmen sind, vergiss nicht, die anderen Branchen des Unternehmens mal mit einzubeziehen. Frag mal im Vertrieb nach, frag mal bei dem Maschinisten nach, der eigentlich immer nur an den Maschinen arbeitet, aber was der weiß, ist genau das, was man dann für den Inhalt braucht. Und wie Yannick sagt, es ist tatsächlich auch gang und gäbe, dass man untereinander innerhalb einer Branche sich Zitate von anderen holt oder auch Tipps von anderen holt. Ich wurde gerade letztens angefragt, was mein Lieblingstool im Online-Business ist. Und ich kriege dafür einen Backlink. Die Person schreibt da einen umfangreichen Roundup-Post, nehme genau. Ich mal stark an. Kriegt Aufmerksamkeit, weil die Experten es vielleicht wieder teilen. Zeigt aber Google auch, sie holt sich Infos ein von Experten. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Jeder gewinnt, selbst der Leser gewinnt. Von daher darf man da nicht vergessen, wie viele Quellen es auch gibt für solche Expertenzitate. Und vielleicht ist deine Quelle auch mal im Offline-Leben, ne? Also so im Echten. Ich weiß nicht, ob man Richtig. Das so kennt. Aber genau. so IRL, wie die coolen Jungs sagen, so in real life. Ja. Vielleicht kriegt man ja auch da mal, wenn man einen Hund hat und man geht zum Tierarzt und quatscht mit dem. Und dann kriegt man da mal ein Zitat ab oder sowas, ne? Also es gibt, glaube ich, unendlich viele Quellen, wo man von Profis, Experten, wie auch immer wir sie nennen wollen, irgendwie Infos rausquetschen kann. Es gibt keine Ausrede, warum man sowas nicht mit drin hat, wenn man selber nicht der Experte ist.
Unbedingt, unbedingt. Letzten Punkt hatte ich mir dazu noch aufgeschrieben, zu dem Quick Win. Recherchiere doch gegebenenfalls auch nochmal zusätzlich Studien oder andere externe Quellen, die dir richtig, die da relevant sind und hilfreich sind. Ich habe das immer wieder bei meinen Kundenprojekten, dass wir sagen, komm, wir brauchen noch ein paar Studien, und die verlinken wir unten als Quelle. Es ist nicht nur ein reines SEO-Thema mit, ja, Google kann dann sehen, okay, ich habe da externe Quellen benutzt, was übrigens auch so ist. Google empfiehlt es auch selber, dass man immer mal wieder auf externe, vertrauenswürdige Quellen verlinken soll, weil es einfach zeigt, dass das ich weiß jetzt nicht den englischen Wortlaut, aber dass das Dokument sozusagen lebt. Das ist ein lebendes Dokument. Ich verlinke nicht nur auf meine eigenen Seiten intern, sondern ich verlinke auch auf externe Ressourcen, die ich für die Recherche genutzt habe. Und das ist super sinnvoll und sollte man wirklich machen, wenn man das kann. Und ich mache das auch immer wieder, dass ich sage, okay, komm, ich recherchiere jetzt noch Studien, ich gucke mal, was es da noch an externen Quellen gibt. Wenn es ist tatsächlich auch mal ein Wettbewerber gewesen, den ich da verlinkt habe, weil die einfach einen extrem guten Ratgeber geschrieben haben. Das würde ich jetzt nicht als Standardmaßnahme empfehlen.
Darf ich da eins reinwerfen?
Ja.
Da habe ich mal ein tolles Zitat von Lily Ray gelesen, eine sehr, sehr große Persönlichkeit im SEO und meiner Meinung nach auch eine sehr gute, mit guten Ansichten. Sie hat mal zu diesem Thema Verlinkung von Konkurrenten gesagt, sie sitzt lieber in der Mitte des Netzes ihrer Branche als außerhalb.
Voll.
Und das finde ich sehr, sehr smart, eine smarte Metapher für die Verlinkung von Konkurrenten, weil gerade wir deutschen Geier sind ja gerne geizig.
Nee, gebe ich das nicht.
Nee, ich will nicht verlinken. Nee, dann gewinnt der andere und ich nicht. Nee. Ja. Gönnt den anderen, und das hilft euch am Ende auch. Also auch Konkurrenten verlinken. Man muss jetzt vielleicht nicht den größten, mit denen man eh nicht leiden kann, verlinken. Aber andere Seiten innerhalb der gleichen Branche, würde ich mal so sagen. Da mit drin zu sitzen im Netz, ist ja viel, viel relevanter und zeigt Google ja auch die Relevanz für dich. Entschuldigung, wir haben ja kein Video mehr. Ich fummel hier mit der Hand am Mikrofon so rum. Mein ADHS schlägt zu hier. muss meine Finger beschäftigen. Also es ist ja viel, viel sinnvoller und zeigt Google ja viel mehr, dass wir ein Teil dieses Themenbereichs dieser Branche sind, wenn wir teilnehmen an dieser Branche, als wenn wir vermeiden, die anderen zu verlinken. Und das ist definitiv ein positiver Punkt, das darf man nicht vergessen.
Gerade wo du sagst, schießt mir ein Begriff in den Kopf. Ich glaube, ich war Olaf Kopp in irgendeinem Podcast, aber irgendein bekannter SEO hat gesagt, das geht auch darum, Teil des Ökosystems zu werden.
Ja,
ne? Du bist genau in einer bestimmten Nische unterwegs oder bearbeitest ein bestimmtes Thema mit deiner Website, also eine bestimmte Branche, und du willst ja Teil dieser Branche sein, Teil dieser Nische. Also es geht um das Ökosystem der Branche oder der Nische. Und eben dafür sorgst du auch mit solchen Verlinkungen auf andere, wenn das auch Konkurrenten sind oder irgendwelche Infoseiten aus dieser Branche. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Online-Shop hast, dann kannst du ja auch Seiten, die nichts verkaufen, die wirklich nur zur Information dienen, und eben die auch zu verlinken regelmäßig, weil es dafür sorgt, dass auch Google feststellt, okay, guck mal, der verlinkt auf das, ne, die verlinken wiederum auf das, und du wirst also Teil des Ökosystems, nicht nur auf der Website, es geht natürlich auch darum, allgemein Beziehungen aufzubauen, Kontakte zu knüpfen, auch jetzt nicht nur betreffend auf der Website, sondern allgemein auch im Marketing sozusagen aktiv zu sein, auf anderen Marketingkanälen wie Social Media oder so, aber auch auf der Webseite dafür zu sorgen, dass du Teil dieses Ökosystems wirst. Und das ist für mich auch brutal unterschätzt nach wie vor.
Super, damit haben wir unsere 4 Quick Wins. Und beim letzten sind wir noch ein bisschen eskaliert und haben sogar noch weiteres mit reingeworfen. Du hattest aber, glaube ich, noch
eins. Ich hatte sogar noch eins. Also ja, komm, ich weiß jetzt nicht, ob es ein...
Wir gönnen heute den Lesern doch mal richtig.
Heute ist Gönjamin. Ne?
Ja.
Du weißt ja, Freitag ist Gönjamin. Die Folge kommt ja freitags raus. Und zwar haben wir teilweise schon so ein bisschen angesprochen. Ja, komm, heute sind wir lustig drauf.
Bei Gönjamin kann ich mich einfach nicht zurückhalten, da muss ich lachen.
Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob wir es, vielleicht haben wir es schon an der einen oder anderen Stelle angesprochen, aber ich wollte es jetzt einfach nochmal explizit reinwerfen, und zwar wirklich hilfreiche und wichtige FAQs ergänzen auf der Seite.
Ah, nice, ja, guter Tipp.
Immer wieder ein Thema, und ich finde, mittlerweile ist es so ein bisschen sogar wieder, der Trend hat schon wieder so ein bisschen abgenommen. Ich finde es aber nach wie vor richtig sinnvoll und richtig hilfreich, dass man sich überlegt, welche FAQs ich denn unten in meinem Content ergänzen kann. Ob man die jetzt in einem Akkordeon aufgeklappt platziert oder einfach nur so Frage-Antwort untereinander. Für mich macht es fast keinen Unterschied. Es gibt SEOs, die sagen, hey, wenn du den Content versteckst, hat es immer ein bisschen Effekte, also Verlusteffekte sozusagen. Es wird immer ein bisschen, wenn man den Content versteckt, hat es immer ein bisschen negative Effekte auf SEO. Gibt auch Google, die dazu, glaube ich, mal vor gar nicht so langer Zeit auch mal nochmal was dazu gesagt hatten. Aber wichtig ist, dass du die FAQs platzierst. Und da sind für mich relevant, welche Fragen haben denn deine Kunden, also mal aus einer E-Commerce-Brille heraus, welche Fragen haben denn Kunden vor dem Kauf, bevor die dein Produkt kaufen, welche Fragen brennen denen auf der Lippe? Welche Probleme und Fragen ergeben sich denn nach dem Kauf? Ne? Also was sind typische Probleme oder was sind typische Fragen, die nach dem Kauf sich ergeben und die irgendwie dein Support-Team oder du selber immer wieder von den Kunden brennen auf der Zunge, ja, nicht auf den Lippen.
Ja, wir sind halt lustig drauf.
Ja, stimmt, brennen auf der, ich habe ja voll mit Sprichwörtern, habe ich es voll. Und genau, also der zweite Punkt war Probleme und Fragen, die sich auch dann eben logischerweise auch nach dem Kauf ergeben. Es gibt bestimmte Fragen, die immer nach dem Kauf auftauchen, bin ich mir ziemlich sicher auch bei deinem Produkt oder bei deiner Nische. Und die Fragen kommen meistens in Form von irgendwelchen E-Mails, von Support-Anfragen oder Social Media oder wie auch immer. Und identifiziere die. Schau dir mal deine Support-Anfragen an, geh mal durch dein Tool durch oder schau mal in dein Instagram, in deine DMs rein oder so. Wenn da irgendwelche Kunden sind, die immer wieder die Frage stellen, dann nimm sie doch in den FAQs mit auf bei deiner Produktseite. Das sind für mich super, super hilfreiche FAQs und alles das, was noch so irgendwie hilfreich zum Thema oder zum Produkt ist. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie noch Longtails oder nicht nur darum, Longtail-Keywords in deine FAQs reinzupacken. Ja, die Empfehlung, wenn du das googelst, die siehst du immer wieder auf Ahrefs, Systrix und SEMrush und Co. Natürlich ist dann da genannt, ja, Longtails über die FAQ abdecken. Ja, kann man machen, ist okay, ist gut. Aber vor allem geht es mir mittlerweile in den FAQs vor allem darum, um wirklich wichtige und Hilfe oder wirklich relevante Probleme und Fragen nochmal explizit anzusprechen.
Denk an den Menschen. Das ist, sagen wir ja immer wieder, auch bei allem anderen, was man so macht, denke mehr an den Menschen, als du an Suchmaschinen denkst. Und das wird sich durch diese ganzen Signale, Nutzersignale und alles, was Google mittlerweile so trackt, es wird sich auszahlen. Und mehr habe ich dem Tipp eigentlich auch gar nicht hinzuzufügen. Ich denke, der steht für sich selber, du hast es perfekt erklärt. In diesem Sinne waren das weitere 5 Quick Wins. Ja, nochmal 5. Zusammen mit der letzten Folge, falls du sie nicht gehört hast, hör da rein, da sind nochmal 5 Stück drin gewesen, mit denen du deinen SEO auf jeden Fall einfach effizient voranbringen kannst.
Next Level SEO.
Next Level SEO, ja, noch ein paar Bullshit-Bingo-Wörter hier mit reinwerfen.
Ja, die jovialen Buzzwords, die müssen seit Folge 1 sein.
Also. Ja, irgendwann müssen wir mal auflösen, wo das eigentlich herkommt, dieser Insider. Naja, ein weiterer Cliffhanger. In einer der nächsten 140 Folgen werden wir das auflösen. Du musst also alle anhören. So, bevor wir jetzt noch lustiger werden und uns hier verirren, sag ich vielen Dank fürs Zuhören. Abonnier wie üblich natürlich unseren Podcast, wenn du es noch nicht getan hast. Empfiehl ihn gerne auch Kollegen, Freunden, der Familie. Vielleicht brauchen die mal ein neues Thema, bei dem sie sich weiterbilden wollen. Am Wochenende hat man ja immer Zeit, ne? Und in diesem Sinne, Yannick, du hast wie immer die letzten Worte.
Ich würde jetzt noch ergänzen, auf jeden Fall unbedingt bewerten, ne? Weil es hilft einfach den Algorithmen von Spotify, Apple und Co. einfach nochmal unseren Podcast ein bisschen weiter nach oben zu pushen und damit wir einfach noch mehr Leute erreichen. Tatsächlich, ich find's echt cool, wenn man mich fragt, warum hast du euch auch einen Podcast? Natürlich ist es auch ein bisschen ein Marketingkanal, ist ja ganz klar.
Aber nur ein bisschen.
Das will ich auch gar nicht hier verleugnen. Aber ich finde es echt wirklich cool und ich finde es echt nice, dass ich auch anderen Leuten helfen kann. Und ich kriege immer wieder das Feedback, egal über LinkedIn oder auch per Mail. Bei mir ist es vorwiegend LinkedIn. Hey Yannick, richtig cooler Podcast. Ich habe schon so viele Sachen umsetzen können oder so viele Sachen schon angefangen. Und ich konnte mein Wissen damit erweitern oder erst mal aufbauen. Und ich finde, das ist eines der größten Lobe, die man geben kann. Weil tatsächlich damals, als ich so Ende 2017, 2018 angefangen habe, gab es so in der Form noch nicht wirklich viele SEO-Podcasts. Es gab sie natürlich schon, eine Handvoll gute Podcasts. Aber es gab es noch viel zu wenig und gerade das, was wir machen, wirklich richtig viele Praxisbeispiele und so, wie wir den aufbauen, jetzt mal hier ein bisschen Selbstbeweihräucherung, aber ich finde wirklich, tatsächlich kann ohne Scham sagen, wenn es so einen Podcast, wie wir den gemacht haben, damals schon gegeben hätte, das hätte mir vieles erleichtert und hätte mir viel, viel Stress auch abgenommen, das Recherchieren und Suchen und deswegen finde ich es cool, dass wir so einen Podcast haben, ich mache den super gerne und bitte einfach eine kleine Bewertung abgeben. Auf Spotify kann man, glaube ich, nichts dazu schreiben. Auf Apple kann man was dazu schreiben, muss man, glaube ich, aber auch nicht. Und würde mich einfach freuen, wenn wir da noch ein paar Bewertungen bekommen. Ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.